Ja, ein paar Gedanken zur Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und es kann sein, dass der eine oder andere denkt, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Da sein Gedanken drin, kann man bekannt führen. Und es ist wirklich so. Wer aufmerksam ist und unseren Gemeindebrief aufmerksam liest, der wird sich daran erinnern. Aber der Paulus sagt schon, oder der Petrus, es ist gut, wenn man die Sachen immer wieder wiederholt. Wiederholen macht sicher, gibt Gewissheit. Im Jahre 1967 haben die Beatles zum ersten Mal das Lied gesungen, All You Need Is Love. Love is all you need. 1967. Jetzt muss ich 1955 geboren, dann war ich, wie alt war ich dann? 12 Jahre alt. Genau. Jeder von uns sehnt sich, geliebt und angenommen zu werden. Jeder von uns sehnt sich nach Liebe. Was tun wir nicht alles, um geliebt zu werden? Die ganze Menschheit schreit förmlich nach Liebe. Warum ist es so? Ein Produkt der Revolution oder weil unser Gott ein Gott der Liebe ist? Gott ist Liebe. Er hat uns geschaffen, Gott hat uns geschaffen, um Liebe zu empfangen und Liebe weiterzugeben. Das macht uns wirklich glücklich. Das ist der Sinn unseres Lebens. Gott zu lieben, den Nächsten und sich selber zu lieben. Und was für eine Liebe kommt uns da entgegen mit der Liebe Gottes? So unbeschreiblich, herrlich, brennend, allumfassend, alles umfassend. Gott zeigt uns seine Liebe in Millionen von Arten, in mannigfalter Art und Weise. Er zeigt seine Liebe in jeder Blume, die wir sehen, wenn wir sie sehen. Er zeigt uns seine Liebe im Rauschen des Meeres oder im Lachen eines Kindes. Gott zeigt uns seine Liebe in einer Schneeflocke oder in einem guten Essen. Oder er zeigt uns seine Liebe in der Hilfe eines guten Freundes. Da könnte man ganz viele Sachen aufzählen und die würden zu keinem Ende kommen. Gott zeigt uns seine Liebe vor allem aber auch durch sein Wort. Die Bibel hat ungefähr 1000 Seiten. Die Bibel ist ein 1000-seitiger Liebesbrief. Ein Liebesbrief Gottes an jeden Einzelnen von uns. Das ist ein großer Liebesbrief. Und es lohnt sich, ihn immer wieder zu lesen. Gott sagt in seinem Wort immer wieder, ich liebe dich. Zum Beispiel im ersten Buch der Könige, Kapitel 10, Vers 9, sagt die Königin von Saba, als sie Salomo besucht hat, da war sie auch außer sich über dieser Weisheit und Reichtum und Schönheit, die Gott dem Salomo und dem Volk Israel gegeben hat. Da sagt sie, weil Yahweh Israel ewig lieb hat. Weil Yahweh Israel ewig lieb hat. Oder in Jeremia 31, Vers 3 steht, sagt Gott zu dir heute Morgen und zu mir, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Der absolute Höhepunkt der Liebe Gottes zeigt sich in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und hier bei Welt setze deinen eigenen Namen ein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er uns seinen eigenen Sohn Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber hier stellt sich natürlich die Frage, warum uns Gott so liebt. Vielleicht, weil wir so gut sind, so liebenswert, so nett und christlich sind und deshalb diese Liebe verdienen. Ja, logisch, dass Gott mich liebt, ist ja klar. Ich bin ja so ein guter Mensch. Wenn wir ganz ehrlich werden, unser Leben oder auch das Leben des Volkes Israels im Alten Testament betrachten, dann kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. da müssen wir einfach sagen, wir verstehen es nicht. Trotz meines Ungehorsams, trotz meiner Zweifel, meines Egoismus, meiner Bosheit, all meinen möglichen Fehlern, die ich mache, die ich habe, jeden Tag, schauen wir in die Welt hinein. Wie geht's denn zu? Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Und trotzdem liebt uns Gott bedingungslos. Jeden einzelnen Menschen, den größten Terroristen, den größten Verbrecher, den Mörder, alle Menschen, deinen Nachbarn, deine Schwiegermutter oder wer auch immer. Gott liebt jeden Menschen, genauso wie er dich liebt. Punkt. Er liebt uns bedingungslos, obwohl Gott weiß, dass wir seine Liebe missbrauchen. Natürlich, er weiß, dass wir diese Liebe missbrauchen. Missbrauchen können, ich würde so weit gehen, sagen, wir missbrauchen die Liebe, wir haben sie missbraucht. Er liebt uns einfach. Das kann ich nicht verstehen, aber ich kann es einfach im Glauben für mich selber annehmen. Ich kann einfach das annehmen und Ja sagen. Ja, ich nehme das an. Dazu schreibt Reinhold Rute, der berühmte Psychologe, Psychotherapeut, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Sich selbst annehmen und einander annehmen, das ist nicht an Bedingungen geknüpft. Dass Christus uns angenommen hat, ist Voraussetzung genug. Er hat nicht gesagt, ihr müsst erst besser werden, ihr müsst erst vollkommener werden, ihr müsst erst in der nächsten Liebe aktiver werden. Ich würde da noch beifügen, ihr müsst erst die Bibel durchlesen und auswendig können und geistlicher werden, das wird so oft, das sind, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen, so die evangelikalen Sünden oder evangelikalen Machtmissbrauch, ja, dass wir so ein elitäres Christentum oft haben. Das ist ganz falsch. Ich wiederhole diesen Satz. Ihr müsst nicht erst besser werden, ihr müsst nicht erst vollkommener werden, ihr müsst erst in der Nächstenliebe aktiver werden und so weiter. Dann kann ich euch annehmen. Er hat uns angenommen, wie wir sind. Wenn wir uns auf diese Tatsache hin auch selber annehmen, wie wir sind, und sagen können, so wie ich bin, bin ich gut genug. So wie ich bin ich gut genug, mit all meinen Schwächen und Fehlern. Dann werden wir vorwärts schreiten. Dann werden wir wachsen. Dann werden wir nicht faul die Hände in den Schoß legen, wie viele vermuten. Dann werden wir lieben, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Das ist ein großes Geheimnis, eine ganz, ganz wichtige Tatsache. Um alles in Liebe tun zu können, muss ich zuerst Gottes Liebe erfahren und annehmen. Nicht verstehen, wie schon gesagt, aber annehmen. Ich muss diese Liebe empfangen. Und das kann ich nur, wenn ich lerne, innezuhalten. Wenn ich zur Ruhe komme. Wenn ich aufhöre, durchs Leben zu hetzen. Heute ist alles so wahnsinnig gestresst. Wir leben in einer extrem schnelllebigen Welt. Wir müssen die Notbremse ziehen. Wir rasen auf der Autobahn des Lebens an Jesus vorbei, der auf dem Rastplatz auf dem Bank sitzt und auf uns wartet. Bleib stehen. Betrachte das Glitzern des Schnees. Atme den Duft einer Blume ein. Höre dem herrlichen Gesang eines Vogels zu. Atme tief durch. Und erkenne darin die Liebe Gottes zu dir, mit jedem Atemzug. Und dann öffne natürlich auch das Wort Gottes. Öffne das Wort Gottes und erkenne, wie groß Gottes Liebe zu dir ist. Erkenne, wie es David im Psalm 139 sagt, Gott hat mich wunderbar gemacht. Wunderbar sind seine Werke. Gott hat dich wunderbar gemacht. Gott hat mich wunderbar gemacht. Er hat uns voll Liebe gestaltet und mit genialen Fähigkeiten ausgestattet. Gott hat nicht ausgerechnet bei dir einen Fehler gemacht. Alle anderen sind vollkommen. Ach, wenn ich so wäre wie die anderen, dann wäre die Welt in Ordnung. Nein, Gott hat nicht ausgerechnet bei mir, ich denke es manchmal, einen Fehler gemacht. Nein, er hat keinen Fehler gemacht. Er hat uns vollkommen und wunderbar gemacht. Und wenn du an dir zweifelst, wenn du dich in Frage stellst, da gibt es eine gute Übung, man kann darüber lachen. Es ist gut, wenn man lacht, ja? Dann stell dich vor den Spiegel, dann lach dich an, ja? Schau dich an und sage laut, Gott hat mich lieb und er hat mich, den da drin, wenn du den Spiegel siehst, hat er wunderbar gemacht. Ich habe das oft schon getan, nicht nur einmal, immer wieder tue ich das, ganz bewusst. Wenn ich zweifle, wenn ich denke, ich bin so eine Flasche, ich habe so Mist gebaut, ich bin so bescheuert. Ja, das ist, sollte man nicht sagen. Wenn wir uns dabei ertappen, dann stell dich vor den Spiegel und sag einfach, Gott hat mich lieb, er hat mich wunderbar gemacht. Er hat für meine Fehler vorgesorgt am Kreuz, er kann alles verzeihen, wenn wir ihn nur darum bitten. Das wird dich und mich mehr und mehr befähigen, alles in Liebe zu tun. Wir können die anderen nur lieben, wenn wir uns selbst lieben. Weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16 und 19 steht, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können lieben, weil wir geliebt sind, weil wir uns geliebt fühlen. Wir haben die Liebe Gottes empfangen und wir geben es einfach weiter. Wir sind so eine Wasserleitung, die ist nicht so wichtig. Das Wasser, was rauskommt, das ist wichtig. Das kostbare Nass, das rauskommt. Ja? Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es gibt nur eines, was uns von der Liebe Gottes trennen kann. Das ist unsere Schuld, das sind unsere Fehler, unser Versagen und unsere Scham. Sie können uns dann von Gott trennen, wenn wir sie nicht bekennen, wenn wir sie für uns behalten, wenn wir so tun, als ob, eben, so christlich und so fromm. Und dabei schaut es ganz anders aus. Aber Gottes Liebe ist so groß, und das möchte ich ganz deutlich wieder einmal unterstreichen. Gottes Liebe ist so groß, dass er bereit ist, dir immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder zu verzeihen und zu vergeben. Das hört nie auf. Es ist für Gott, wie wenn es das jedes Mal das erste Mal war, weil er sagt, ich habe vergeben, ich habe vergessen. Wir denken, ich kann nicht schon wieder mit dem Gleichen kommen, das geht nicht. Gott sagt, ich erinnere mich nicht mehr an das Alte. Ich habe deine Sünde im Meer versenkt. Das ist unglaublich, du kannst immer wieder kommen. Lass dir ja nicht einreden von Satan oder von irgendwelchen superchristlichen Büchern oder weiß ich von was auch immer. Lass dir ja nicht einreden, jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich nicht mehr zu Jesus kommen. Nein, er wird dir immer und immer wieder verzeihen. Bedingung, dass wir es natürlich ernst meinen, dass wir es wirklich ernst meinen, dass wir von Herzen zu ihm kommen. Er wird uns verzeihen. Ja, das ist seine Liebe, seine unendliche Liebe. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, sagt der Apostel Paulus, nichts. Und zum Schluss lassen wir diese Liebe ganz, ganz praktisch werden. Für uns als Gemeinde, wie gut kennen wir einander? Wie gut kennen wir die Nöte, Bedürfnisse und Anliegen voneinander? Lieben wir uns wirklich? Lieben wir uns? Haben wir uns lieb? Wer liebt? Wer diese Liebe Gottes, nicht menschliche Liebe, die ist zu wenig, das geht, ist zu wenig. Mit Ich rede von der Liebe Gottes, von der Agape. Wer mit der Liebe Gottes liebt, der kann gut zuhören. Der kann gut zuhören und interessiert sich wirklich für die Anliegen des Nächsten. Und er kann Geheimnisse, die ihm anvertraut werden, für sich behalten. Ja? Das ist wie ein Beichtgeheimnis. Haben wir als ältere Generation ein offenes Ohr für die Ideen, Meinungen, Vorschläge der jüngeren Generation? Lieben wir unsere Kinder, unsere jungen Leute, wenn sie laut sind, laute Musik vielleicht machen oder einfach ganz anders sind, lieben wir sie? Sind wir bereit, unsere Verantwortung aus Liebe und Vertrauen in jüngere Hände zu legen? Das hat mich auch beschäftigt bei der Vorbereitung. Ein Hirte, der seine Schafe liebt, kennt den Zustand seiner Herde. Er weiß, was sie brauchen, und er gibt es ihnen mit der Hilfe des großen Hirten Jesus Christus. Das ist eine große Frage. Kennen wir einander? Lieben wir einander? Lasst uns also aus Liebe aufeinander achten, die Schwester oder den Bruder ernst nehmen und sensibel für seine Bedürfnisse werden. Da haben wir, glaube ich, einiges noch zu lernen. Das hört auch nie auf. Aber auch hier, Gott liebt uns, trotz unseren Fehlern, trotz unserem Versagen. Eine große Hilfe kann eine Zweierschaft sein, wo man sich gegenseitig anvertraut, wo die Chemie stimmt, wo man einfach weiß, wir können das zusammen besprechen, das bleibt unter uns. Genauso Gebetskreise, Hauskreise, was da ausgetauscht wird, das soll nicht weitergegeben werden. Das zerstört die Liebe, das zerstört das Vertrauen. Das zerstört die Liebe. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder auch ein anderer Gedanke, dass wir merken, wenn jemand schon lange nicht mehr im Gottesdienst war, dass wir ihn anrufen. Das soll nicht aufdringlich, sondern aus Liebe geschehen. Fragen, geht's dir gut, bist du krank, kann ich was für dich tun? Dass wir aufmerksam sind, aufeinander Acht geben. Aber umgekehrt, es gibt auch die umgekehrte Seite bei dieser praktischen Liebe, das umgekehrt ist auch, sind wir bereit, uns einander anzuvertrauen? Sind wir bereit, unsere fromme "Es geht mir gut" Maske abzulegen und ehrlich zu werden? Das wird nur möglich sein, das kann nur möglich sein, wo echte Liebe und Vertrauen herrschen. Jedes Reden hinter dem Rücken, jedes Getratsche zerstört Liebe und Vertrauen. Lasst uns deshalb wachsam werden und lernen, die Klappe zu halten. Die Sprüche sind da genial. Lassen wir uns von den Sprüchen herausfordern. Das hat immer mit Liebe zu tun. Verrate nie, in Sprüche 9,25 Vers 9 steht, verrate nicht das Geheimnis eines anderen, sonst wird dich schmähen, wer es hört. Du wirst völlig das Vertrauen von allen verlieren. Dem kann man nichts anvertrauen. Der redet darum. Ja? Beichtgeheimnis. Oder in Kapitel 18, Vers 13 steht, gibt einer Antwort, bevor er gehört hat, ist es Torheit und Schande für ihn. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Also sollten wir doppelt so viel hören. Wir müssen alle lernen, ich bin der Erste, ich predige da zu mir selber, weniger zu reden, vorsichtig zu sein. Aber ein Punkt, der mir ganz besonders auf dem Herzen liegt, dass wir wachsam sind und nicht schlecht über die Gemeinde reden. Dass wir nicht schlecht über die Gemeinde reden, übereinander, hintendurch. Ich glaube, das ist ein echtes Problem in unserer Gemeinde. Wenn wir schlecht übereinander reden, dann reden wir schlecht über uns selbst. Du bist die Gemeinde, ich bin die Gemeinde. Und heute Morgen habe ich noch so hingeschrieben Miriam und Aaron. Ihr kennt die Geschichte von Miriam und Aaron, die schlecht über Moses geredet haben und wie Gott zornig geworden ist. Hey Leute, Gott identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Wer mein Volk antastet, der tastet mein Augapfel an, steht in Zacharia. Also wenn wir schlecht übereinander reden, ich kriege Gänsehaut, Leute, dann reden wir schlecht über unseren Herrn. Wir sind seine geliebte Gemeinde, wir sind seine geliebte Braut. Lasst uns Buße tun, wo wir schlecht übereinander geredet haben. Das ist so schnell, es passiert so schnell. Und Satan lacht. Ich habe sie wieder rumgekriegt. Im Auto, auf der Heimfahrt. Über was reden wir da? Über die Predigt, über die Musik, über die Leitung, über irgendetwas. Wie schnell, Freunde. Lasst uns Buße tun. Lasst uns Gott um Vergebung bitten. Und lasst uns gegenseitig lieben. Ich möchte das einfach mal so sagen, weil ich das so empfinde. Ich liebe euch. Ich hänge es voll gern. Und darum möchte ich das sagen. Wenn wir füreinander beten, ernsthaft füreinander beten, Freunde, dann können wir unmöglich im gleichen Moment schlecht übereinander reden. Wenn ich ernsthaft für einen Karl bete, wenn ich wirklich bete für einen Karl, dann kann ich nicht schlecht übereinander. Das geht nicht, das hebt sich auf. Lasst uns ernsthaft füreinander beten. Und lasst uns den Mut haben, es ist irgendwie Feigheit, hinterm Rücken so zu reden. Lasst uns den Mut haben, wenn es nötig ist, wenn uns etwas zu sehr beschäftigt, lasst uns den Mut haben, in Liebe mit viel Gebet hingehen und mit dieser Person das Gespräch suchen. Ja? Das ist ganz enorm wichtig, das braucht Mut. Aber tu es in Liebe, mit Demut, mit Respekt. Dann wird es auch angenommen werden. Wenn du natürlich mit Stolz, hast du doch ein Blödsinn gemacht, halt logisch, das kann niemand annehmen. Liebe, respektvoll, mit viel Gebet. Aufeinander zugehen. Wir dürfen andere Meinungen haben. Wir sind so verschieden. Ich verstehe manchmal auch nicht, warum der oder die oder das so sagt oder so macht. Ist egal, wir sind verschieden. Aber lieben wir uns trotzdem, erst recht. Und haben wir den Mut, ehrlich und offen miteinander zu reden. Das gilt genauso für Komplimente. Das Einzige, was erlaubt ist, übereinander zu reden, ist Komplimente. Wenn wir im Auto oder am Mittagstisch sagen, das war eine tolle Predigt, das hat mich so angesprochen. Und der Gedanke, das war voll für mich, das dürfen wir sagen. Aber vergessen wir nicht, auch hinzugehen und das dem Prediger oder dem Musikteam oder dem Kigo-Team oder der Deko-Team zu sagen, es hat wieder so eine tolle Deko gemacht. Wir alle brauchen Anerkennung und Mut. Ich habe viele Jahre in meinem Leben gehabt. Ich war so geistlich. Und heute sage ich, ich war so dumm, dass ich gesagt habe, ich habe einen Herrn. Ich brauche kein Lob und keine Anerkennung von meinen Geschwistern. Das ist so bescheuert. Das ist so, jetzt habe ich es auch gesagt. Also, aber heute sage ich, hey, lasst uns christliche Menschen sein und menschliche Christen, würde ich heute sagen. Wir brauchen Lob, wir brauchen Anerkennung, es tut uns einfach gut. Natürlich, ehrlich gemeint, ist klar. Gut, okay. Ich hoffe, ich habe da etwas angesprochen, was uns weiter beschäftigt, auch in unseren Hauskreisen, persönlich im Gebet, dass wir da einfach wachsam werden, Freunde, wachsam sein, dass wir uns lieben, uns Komplimente machen und wenn uns etwas nicht passt, dass wir das liebevoll der entsprechenden Person auch aussprechen. Und zum Schluss, was würde da nicht besser passen als die Verse aus 1. Korinther 13? 1. Korinther 13. Ich lese es zweimal. Einmal lesen wir so, wie es da steht und das zweite Mal, anstatt Liebe setzen wir Jesus ein. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig oder unanständig. Sucht nicht ihren Vorteil. Lässt sich nicht zum Zorn reizen. Trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht. Schadenfreude ist auch sowas, ja. Sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Jesus ist langmütig. Jesus ist gütig. Jesus ereifert sich nicht. Jesus prahlt nicht. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus handelt nicht ungehörig. Jesus sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Jesus lässt sich nicht zum Zorn reizen. Jesus trägt das Böse nicht nach. Wow. Jesus freut sich nicht über das Unrecht, sondern Jesus freut sich an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus hält allem stand. Amen. Ja, Herr Jesus, du, der du unsere Gedanken kennst, unsere Worte, der du mit uns leidest, wir kommen zu dir mit demütigem, zerbrochenen Herzen, bitten dich um Vergebung, bitte dich für mich selber um Vergebung, für jedes schlechte Wort, jeden schlechten Gedanken, jedes Nörgeln, jedes Kritisieren, jedes Aussetzen, das passt mir nicht und das ist nicht gut und so. Und ich kritisiere mich ja nur selber, wenn ich das tue. Herr, wir bitten von ganzem Herzen, vergib uns. Vergib uns, Herr, verzeih uns, wo wir dich beleidigt haben. Wir seien deine Braut. Du hast uns erkauft mit deinem Blut. Wir seien dein Eigentum. Wir können nicht so übereinander reden, über deine Braut, über dich selber. Herr, ich bitte um Vergebung. Um Vergebung, um Gnade. Gib uns Raum zur Buße, jedem Einzelnen. Du weißt, jeder, was es braucht und nötig hat. Und bitte einfach um Vergebung für uns als Gemeinde, für jeden von uns. Und dass du uns die Gewissheit der Vergebung gibst, dass du uns die Freude gibst und die Kraft und die Liebe und die Wachsamkeit, unsere Zunge zu hüten. Und wenn es passiert, und es wird wieder passieren, ganz bestimmt, dass wir sofort erkennen, dass wir unsere Hände, unseren Zeigefinger auf den Mund legen. Psst, stopp, Herr, verzeih, dass wir uns das auch gegenseitig sorgen können. O Herr, bitte segne uns, ermutige uns, erwecke uns, bau uns auf, Herr. Erfülle uns mit deiner Liebe, mit der unendlichen Liebe Gottes. Für uns als Gemeinde, aber auch noch aus in die Welt aus. Danke, dass wir ohne Leistung und ohne Geistlichkeit und ohne Frömmigkeit und ohne was weiß ich was von dir geliebt werden, dass wir kommen können, wie wir sein. Wir beten dir und wir preisen dich für deine große Liebe, Treue und Geduld. Amen.